zum Glück aus Osnabrück, präsentiert von der Marketing Osnabrück und der 50. Maiwoche vom 8. bis zum 20. Mai mitten in Osnabrück.
Hallo, ich grüße dich, schön, dass du dabei bist. Das hier ist die 50. Folge, habe ich gerade festgestellt. Eine kleine goldene Hochzeit für mich mit meinem Podcast-Baby hier. Ich freue mich tierisch, dass du auch wieder da bist. Heute nehme ich dich mit zu zwei echten Schatzjägerinnen unter die Erde.
Und da sieht man schon die vielen Knochen, die da drin liegen. Hier haben wir so einen Schneidezahn und hier vielleicht vom Schaf, ein Schafkiefer. Und eben auch mittelalterliche Keramik. Und die ist auf jeden Fall, ja, sagen wir mal so 600, 700 Jahre alt.
Es geht ab ins mittelalterliche Osnabrück. Unsere Stadt ist eine wahre Schatzkammer für Archäologen. Nicht so reizvoll ist unsere Stadt für Fahrradfahrer. Ja, kann man so sagen, glaube ich. Immer wieder klagen sie darüber, dass sie bei der Verkehrsplanung irgendwie vergessen wurden. Die Radwege seien zu wenig, zu schmal und in schlechtem Zustand. Wie du mit deinem Fahrrad dabei helfen kannst, die Qualität der Fahrradwege in Osnabrück zu verbessern, das hörst du auch später hier bei mir.
Und was gibt's Neues, Sarah?
Rechtsextreme Straftaten haben in Osnabrück zugenommen. Das geht aus einer Anfrage der Grünen-Fraktion im Niedersächsischen Landtag hervor. 112 rechtsextreme Straftaten waren es allein im letzten Jahr in Osnabrück. In den Jahren zuvor waren es noch so zum Teil deutlich weniger als 100. Besonders oft war Rassismus das Thema. Aber auch fremdenfeindliche, anti-queere und antisemitisch motivierte Straftaten waren dabei. Bis zum 24. März laufen übrigens noch die internationalen Wochen gegen Rassismus in Osnabrück. Rund 35 verschiedene Osnabrücker Organisationen, Vereine und Initiativen haben ein Programm mit über 40 Veranstaltungen auf die Beine gestellt, um sich mit Rassismus und vor allem mit Antirassismus auseinanderzusetzen. Das Programmheft findest du unter osnabrück.de. Ja, kaum kommen die ersten Sonnenstrahlen raus, dann beginnt ja schon fast die Campingsaison. Die Region Osnabrück wird dabei immer beliebter, vor allem bei Campern aus NRW und unseren Freunden aus den Niederlanden. Aber auch viele aus Osnabrücks City, also uns Städter, zieht es mittlerweile laut der Campingplatzbetreiber für einen Kurztrip raus aufs Land, zum Beispiel an den Ludwigssee nach Melle oder zum Alfsee nach Rieste. Das Osterwochenende ist dort schon komplett ausgebucht. Ja, komplett dicht bleibt die Ledenhof-Parkgarage jetzt für ein paar Wochen. Vom 18. März bis zum 7. April kann dort kein Auto reinfahren. Grund sind die Bauarbeiten am Ledenhof. Dauerparker bekommen extra Plätze am Kollegienwall oder am Nikolaiort. Vor mir tun sich ziemlich große Löcher in der Erde auf. Mehrere Menschen hocken darin mit Spachteln und Kellen in den Händen. Stück für Stück graben sie sich tiefer ins Erdreich. Was sie dort freilegen, gibt uns einen, ja, wirklich noch nie dagewesenen Blick in Osnabrücks Geschichte. Genauer gesagt ins mittelalterliche Zentrum der Stadt. Auf dem Schulhof an der Rolandsmauer bin ich gerade. Hier soll bald das neue Gebäude für die Friedensschule entstehen. Bevor jedoch in die Höhe gebaut wird, geht's ab in die Tiefe. Hier hat das Team um Sarah Snowatzki und Elinor Fischer von der Stadt- und Kreisarchäologie schon einige Schätze zutage gebracht. Sogar Teile eines Adelshofs.
Elinor, als Mitarbeiterin bei der Kreisarchäologie gräbst du dich quasi durch die ganze Stadt. Dein Chef hat eben schon gesagt, so Operation am offenen Herzen, weil eben wirklich mitten in der Stadt, wir stehen hier bei der Schule an der Rolandsmauer, also zwischen St. Marien und Katharinenkirche. Wie sah das hier früher aus? Was sind so da mittlerweile eure Erkenntnisse?
Also es ist immer spannend, in Osnabrück zu graben, weil die Stadt so wahnsinnig alt ist. Und ich habe schon sehr viel am Dom gegraben. Eben vor 1200 Jahren ist da die erste Keimzelle der Stadt entstanden. Und wenn man sich das jetzt so bildlich vorstellt, man steht am Dom, dann ist es gar nicht so weit bis zum Marktplatz. Da war also der Kern der mittelalterlichen Stadt. Aber der ging auch noch weiter. Und zwar so ungefähr ab 1200 begann man damit auch Häuser zu bauen Richtung der Katharinenkirche, die eben um 1200 als Vorgängerbau entstanden ist. Und genau da sind wir jetzt. Wir stehen also an der Hakenstraße im Grunde so in der Mitte zwischen Marktplatz und Katharinenkirche. Und von dieser Ecke der Stadt wussten wir archäologisch bisher noch nichts. Also es ist ganz Neuland. Man hat zwar einige Schriftquellen, die uns sagen, hier gab es Grundstücke, die wurden verkauft im 14. Jahrhundert, vielleicht auch schon vorher. Aber man weiß so gar nicht recht, wer lebte hier und was war hier im Mittelalter eigentlich. Wie stellt man sich das so vor? Und das finde ich das Spannende an Archäologie, dass man wie ein Detektiv in der Vergangenheit ja in den Erdschichten gräbt und sich das dann so vorstellen kann, dass hier vielleicht das Haus der Witwe Brommelmarker oder wie immer sie gehießen haben mag, stand. Man hat hier dann die Herdstelle und man hat Keramik, was die Leute dann eben auch in Abfallgruben entsorgt haben. Und so kann man sich Stück für Stück ein Bild machen, wie die Leute auch die Stadt aufgebaut haben. Also wie aus eigentlich Gartenland und Wiesen dann nach und nach die Stadt entstand, die bis heute weiterlebt und immer größer wird.
Wie sahen die Häuser dann damals aus, wenn du uns jetzt alle mal mitnimmst ins Mittelalter?
Also im Mittelalter kannten die Leute hauptsächlich erstmal Holzhäuser. Und diese Steinbauten, das begann mit dem Dom, mit der ersten Missionskirche hier um 800. Das war damals für die Leute eben ein wahnsinniger Anblick, schon ein so großes Steingebäude, damals schon an die 20 Meter lang zu sehen. Das kannte man nicht. Und ab dieser Zeit wurden dann zunächst Kirchbauten oder größere öffentliche Bauten, wie Rathäuser, dann allmählich aus Stein gebaut. Aber so der normale Bürger lebte in Holzhäusern, also Fachwerkbauten. Und Osnabrück ist auch bekannt als Stadt der Steinwerke, denn ab dem 13. Jahrhundert wurden oft meist quadratische Häuser aus Stein gebaut, massive Bruchsteinhäuser. Ja, Steinwerke fast wie so kleine Türme, die eben auch sehr gut gegen Feuer geschützt waren und wo man im Obergeschoss teilweise auch wohnte oder eben auch Vorräte oder wertvolle Sachen unterbrachte. Und wir hoffen, dass wir vielleicht auf dieser Grabungsstelle auch ein Steinwerk freilegen. Das wäre natürlich schön, aber es ist noch unsicher, aber vielleicht steckt in diesem Adelshof noch ein älteres Steinwerk drin.
Wir stehen jetzt hier quasi, wenn wir unserer Fantasie noch mal ein bisschen freien Lauf lassen, in einem mittelalterlichen Adelshof aus dem 16. Jahrhundert.
Ja, das ist richtig. Und die Grundmauern, die standen noch bis ins 20. Jahrhundert, also bis zum Zweiten Weltkrieg. Aber das Gebäude, was auf diesen Fundamenten stand, wurde sicherlich immer wieder umgebaut. Daher wissen wir nicht, wie alt die Fundamente wirklich sind. Die können auch durchaus älter sein als 16. Jahrhundert.
Passt so zu euren Puzzleteilen, die ihr dann bisher schon habt, ne?
Ja, das passt sehr gut. Also ich freue mich eigentlich jeden Tag auf die Grabung zu kommen, weil immer irgendwie was Neues ist. Und manche sagen, oh, ihr grabt immer im Winter. Irgendwie haben wir das Pech, kann man sagen, immer im Winter zu graben. Aber mit den Zelten geht das eigentlich sehr gut. Also man kann hier gut es aushalten. Es ist auch gar nicht so kalt unterm Zelt. Und es macht einfach Spaß, die Erde dann ja zu öffnen und zu gucken, was da drin steckt, was für Funde da drin stecken. Wenn man da eine Silbermünze findet, wie wir vor einigen Wochen, das ist natürlich besonders schön.
Ich darf jetzt hier tatsächlich in dem Fundkorb einmal schauen und halte hier verschiedene Zähne aus dem Mittelalter in der Hand. Tierzähne wohlgemerkt. Wahrscheinlich so einen halben Kiefer von einer Ziege. Hier sind noch so ein paar Tonscherben. Was war denn so der Fund, die Funde, die dir nicht mal aus dem Kopf gehen?
Hier tatsächlich die beiden Münzen, also Silbermünzen mit Münsteraner Bischöfen drauf. Und ja, sonst ist es natürlich, finde ich auch immer sehr spannend, Friedhöfe auszugraben. Ich habe sehr viel am Dom gegraben. Und da dann auch ganz alte Bestattungen aus dem Mittelalter freigelegt. Und das ist schon eine besondere Sache, wenn man so eine Bestattung ausgräbt. Und ja, eigentlich mag ich auch sehr gerne Mauern, weil man an den Mauern natürlich gut feststellen kann, wie war wohl der Grundriss, was stand da früher. Und bei Funden interessiert mich auch sehr die Keramik. Da denken viele, naja, das ist ja nur so ein alter Pott. Was ist da schon interessant dran? Aber an diesen Scherben kann man eben so gut datieren und sagen, ist diese Schicht jetzt 1200 etwas oder ist sie 1600 etwas? Also das ist schon sehr spannend.
Elinors Kollegin Sarah führt uns zum sogenannten Grabungsschnitt. Vor mir steht eine tief versunkene Mauer des früheren Adelshofs.
Und da sieht man schon die vielen Knochen, die da drin liegen. Hier haben wir so einen Schneidezahn und hier vielleicht vom Schaf, ein Schafkiefer. Und eben auch mittelalterliche Keramik. Und die ist auf jeden Fall, ja, sagen wir mal so 600, 700 Jahre alt.
Hier kann man auch ganz gut sehen, wie dann ein Grabungsschnitt aussieht, wenn er von den Archäologen schön gemacht worden ist. Das heißt, die Profile sind gerade abgestochen, die Befunde sind freigekratzt und die Befundgrenzen, also auch Bodenverfärbungen, sind gut zu erkennen. So sind dann die Flächen und Profile eben jeweils präpariert, wenn wir dokumentieren. Unsere Dokumentation besteht darin, dass wir Flächen fotografieren und einmessen und eben die Profile, also die Wände der Grabungsschnitte und Segmente. Das ist eigentlich fast noch wichtiger, weil man eben da die Schichtenabfolgen erkennen kann. So eine Schicht oder auch eine Mauer, die verraten natürlich nicht von selber, wie alt sie sind. Und deswegen ist es wichtig, dass wir alles immer gut sortieren und die Funde den jeweiligen Schichten auch zuordnen. Denn nur über die Funde kann man dann einen Rückschluss bekommen, wie alt die Schicht oder eine Mauer ist. Also im Grunde ist meistens die oberste Schicht die jüngste und die unterste die älteste. Klar, Foto ist wichtig. Zeichnungen per Hand machen wir auch noch an einigen ausgewählten Stellen. Das meiste erfolgt aber mit dem elektronischen Tachymeter. Und das haben wir jetzt ganz neu ausprobiert mit 3D-Modellen, die wir anhand der Fotos herstellen und wo man dann tatsächlich sich auch im Raum bewegen kann. Und aus diesen 3D-Modellen können wir dann tatsächlich auch jeden Punkt georeferenzieren. Das heißt also, dieser Stein da, wenn wir den in dem Modell haben, dann können wir auch nach 50 Jahren noch genau sagen, an welcher Stelle der gelegen hat. Das ist eben eigentlich das Grundwesen der Archäologie. Hier wird alles verschwinden. Wenn die Schule gebaut wird, dann wird alles hier aus dem Boden entfernt, weil es aus statischen Gründen nicht drin bleiben kann. Deswegen ist es eben so wichtig, dass man nachträglich immer wieder rekonstruieren kann, wo welche Mauer, welche Schicht genau gelegen hat. Man kann also den Schülern zum Beispiel dann Modelle, Bilder, Pläne zeigen und kann sagen, also wenn ihr durch diesen Schulkorridor geht, dann lauft ihr genau an der Stelle entlang, wo die Mauer des Adelshofes aus dem 16. Jahrhundert früher verlief. Oder ihr lauft über den Keller, der im 17. Jahrhundert verfüllt wurde und wo wir das und das gefunden haben. Und das ist eben das, was dann wenigstens bleibt, wenn das Denkmal selbst schon verschwunden ist.
Oh, wie schade, dass das alles verschwinden muss. Ich fände so einen Glasboden im neuen Gebäude wäre total cool, wo die Kids dann zur Stadtgeschichte runterblicken könnten. Aber ja, ist natürlich leider viel zu teuer. Apropos teuer. Elinor und Sarah drücken mir gerade die mittelalterlichen Silbermünzen, die sie hier gefunden haben, in die Hand. Auch die darf ich mal anfassen.
Kann man sagen, was das wert ist?
2 Hühner oder 10 bis 15 Brote war so ein Pfennig ungefähr wert.
Ich glaube, so 6 Pfennige ein Schwein. Das ist jetzt nicht einfach ein Pfennig, wie man das so denkt, Pfennig ist nichts wert, sondern ein Silberpfennig war damals schon viel wert. Da musste man lange für arbeiten.
Wow. Das ist schon ein ziemlich cooles Gefühl, sowas mal berühren zu dürfen. Wer weiß, welche Kostbarkeiten da noch so unter unseren Füßen schlummern.
Wie gehst du als Archäologin durch Osnabrück mit deinem ganzen geballten Wissen, was sich da bei uns hier unter der Erde verbirgt?
Also ich gucke immer gern auf die Kirchen, weil ich weiß, wie alt die sind und wie lange die schon stehen. Und dann fragt man sich immer, was haben diese Gebäude alles schon gesehen? Die stehen da schon so ewig und die Leute sind immer reingegangen und es hat sich gar nicht so viel verändert an diesen Bauten. Das ist der eine Blick, der historische. Aber als Archäologe guckt man auch ständig auf Baustellen und guckt in diese Baugruben rein, ob da nicht doch...
Kannst du an keiner Baugrube vorbeigehen, ohne nochmal reinzugucken?
Ja, da schaut man natürlich, ist da irgendeine Mauer drin? Hätten wir das eigentlich wissen müssen? Hat man uns gar nicht Bescheid gesagt oder irgendwie was. Also da guckt man natürlich auch hin.
Der Blick. Würdest du denn am liebsten mal die Erde aufmachen? Also wenn du dürftest. So, wenn du frei dürftest, so Elinor, wo willst du hier die Erde aufmachen, um zu graben?
Also wenn ich da ganz frei wählen dürfte, dann würde ich tatsächlich nochmal am Dom gucken, weil ich mich auch in meinen Forschungen immer sehr mit dem Dom beschäftige und weiter gucken, ob das alte Domkloster im inneren Kreuzgangbereich zu finden ist. Da besteht natürlich kein Anlass zu graben, weil da keine Baustelle ist und es ist ja auch Domherrenfriedhof. Also da.
Aber darf man jetzt nicht einfach ein Loch machen, ist schon klar.
Aber das wäre schon sehr spannend, ja.
Was steht in nächster Zeit noch an?
Wir gucken auch noch ein bisschen am Lädenhof. Da sollen Bauarbeiten am Fundament erfolgen. Und der Lädenhof ist zum Beispiel ein Steinwerk aus dem 13. und 14. Jahrhundert. Also ein heute noch stehendes Steinwerk, sehr spannend. Das ist eine kleinere Sache, keine große Grabung, so baubegleitend sein. Und die nächste größere Grabung ist erstmal noch nicht bekannt, weil wir immer relativ spontan reagieren müssen. Wo kommen Baustellen und was müssen wir dann tun? Ja.
Super spannend. Archäologie funktioniert nicht nur irgendwo in Ägypten oder in Sachen Dino-Knochen in Tansania. Die Geschichte liegt direkt vor unserer Haustür. Vielleicht darf Elinor ja wirklich irgendwann nochmal so super Indiana Jones mäßig am Domkreuzgang buddeln. Da sind doch auch diese mysteriösen Kratzspuren an den Wänden, wo man nicht weiß, ob die Handwerker damals so ihre Werkzeuge segneten oder ob die Menschen an den Stellen ihre Waffen absichtlich stumpf schrubbelten, bevor sie in Frieden in die Kirche gingen. Wie Indiana Jones fühlen sich bestimmt auch einige Radfahrerinnen und Radfahrer in Osnabrück. Ja, zum Beispiel, wenn sie mal wieder auf einem viel zu schmalen Fahrstreifen unterwegs sind. Da steigt direkt das Adrenalin mit jedem ungeduldigen Autofahrer im Nacken. Dann heißt es nur weiter strampeln, nicht irritieren lassen. Titelmelodie von Indiana Jones läuft im Kopf. Ja, bis zum nächsten fetten Schlagloch. Wobei, sind die Radwege in der City wirklich so schlecht? Genau das will die Stadt jetzt mit Hilfe von Sensoren ermitteln. Aber dazu braucht sie deine Hilfe und die von vielen weiteren Osnabrückerinnen und Osnabrückern, die hier oft mit dem Fahrrad unterwegs sind. An ihren Fahrrädern sollen die Sensoren nämlich befestigt werden, sagt Stadtsprecher Konstantin Binder.
Das sind so kleine Kästchen, ungefähr halb so groß wie ein Smartphone. Und die messen dann über einen Zeitraum von 10 Wochen jedes Schlagloch, jeden Huckel, jede Bordsteinkante auf den Osnabrücker Straßen. Und die ermitteln auch, wie lange man an Kreuzungen, an Ampeln warten muss, bis man mit dem Fahrrad weiterfahren kann.
Okay, coole Idee. Die kommt übrigens von einem Forschungsprojekt namens Infrasense aus Oldenburg. Aber was sich jetzt bestimmt auch einige fragen, was passiert denn dann eigentlich mit den Daten? Habe ich da irgendeine Kontrolle?
Genau, also jeder Nutzer selbst kann für sich einmal im sogenannten Bike-Monitor seine eigenen Fahrten nachvollziehen und sieht dann tatsächlich so eine Heatmap, also eine Karte von Osnabrück, wo die wackeligsten Strecken besonders rot hervorgehoben sind. Und diese ganzen Daten, die jeder Nutzer für sich selbst erkennen kann, werden aber anonymisiert zusammengeführt zu einer großen Datenübersicht. Und das ist genau die Ansicht, die dann für die Stadt natürlich interessant ist, weil wir da dann tatsächlich die Hotspots erkennen können.
Nur erkennen reicht aber natürlich nicht. Verbessern ist der Plan.
Für so eine ganzheitliche Fahrradplanung oder Radverkehrsplanung ist eben dieses System toll, weil es uns Daten liefert, wo viele Radfahrer herfahren, vielleicht auch wo Radfahrer nicht herfahren. Auch das könnte ja dann ein Anlass sein, mal zu gucken, warum bestimmte Wege eben nicht befahren werden. Und tatsächlich wird das dann eben für die zukünftige Planung und Priorisierung berücksichtigt.
Alle, die sich so einen Sensor an ihr Fahrrad binden, haben also im Endeffekt selbst was davon. So ist zumindest der Plan.
Wir haben 250 Sensoren, die das tatsächlich dann direkt ermitteln. Es kann aber grundsätzlich auch jeder mitmachen, auch jetzt schon, der eben nicht so einen Sensor hat, über eine Smartphone-App. Und da kann man jede Fahrt auch ermitteln. Da sind die Daten nicht ganz so genau, weil es dann eben über den Handysensor geht. Aber grundsätzlich hat eben jeder die Möglichkeit, so seine Radwege zu erfassen und zu analysieren.
Bis zum 20. März ist noch Gelegenheit, sich für das Projekt anzumelden. Unter infrasense.de/Projektteilnahme kannst du dich ganz einfach registrieren. Da erfährst du auch alles darüber, wie du per App, also ohne speziellen Sensor, da mitmachen kannst. Die Adresse packe ich dir zur Sicherheit nochmal in die Shownotes. Die Erhebungsphase startet dann ganz offiziell am 3. April. Wir beide, wir hören uns hoffentlich schon vorher wieder zu einer frischen Folge. Ich danke dir sehr, dass ich dich auch diesmal wieder ein Stück durch unsere schöne Stadt mitnehmen durfte. Wenn du auch irgendein spannendes Projekt hast, von dem du mir gerne erzählen magst oder ja, es vielleicht Menschen gibt, die unbedingt mal hier im Podcast zu Gast sein wollen, dann Leute, immer mal her damit. Genauso wie mit hartem oder liebem Feedback. Alles wie immer an osnabrück@dein-stadtpodcast.de. Lass es dir gut gehen. Bis dahin. Tschö, deine Sarah.
Zum Glück aus Osnabrück. Präsentiert von der Marketing Osnabrück und der 50. Maiwoche. Dein XXL-Stadtfest mit Live-Musik, vielfältiger Gastronomie und vielen Überraschungen. Vom 8. bis zum 20. Mai. Mehr auf maiwoche.de.